Guten Tag, einen angenehmen Mittwochmittag. Hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Sexsomnia ist eine seltene Schlafstörung, wurde vor kurzem in einem Rundfunkbericht mitgeteilt. Sexsomnia ist dadurch gekennzeichnet, dass Menschen während des Schlafens sexuelle Handlungen setzen, etwa masturbieren oder auch mit anderen Geschlechtsverkehr haben. Sexsomnia stellt deswegen ein besonderes Problem dar, weil unklar ist, ob diejenigen, die im Schlaf handeln, verantwortlich gemacht werden können für ihr Tun, etwa wenn sie jemanden im Schlaf schlafwandlerisch vergewaltigt haben. Sexsomnia, so könnte man sagen, ist so etwas wie die Wiederkehr von Verdrängtem. Sexsomnia macht darauf aufmerksam, dass Menschen nicht nur durch das bestimmt werden, was sie bewusst wissen, was sie kognitiv erfassen, sondern auch von anderen Kräften, von etwas, was wir dunkel, unklar, schwer fassbar nennen. Auf entblößende Weise macht das Phänomen der Sexsomnia deutlich, dass es sexuelle Kräfte sind, die die Oberhand gewinnen können, wenn die wache Kontrolle wegfällt. Für die Psychoanalyse sollte ein Phänomen wie die Sexsomnia weniger beeindruckend sein. Ist doch die Psychoanalyse Sigmund Freuds von Anfang an genau an dieser dunklen Seite, die sie mit den Trieben in Verbindung brachte, ausgegangen. Seit Freud in seinem Text Triebe und Triebschicksale versucht hat, die Triebentwicklung und die Bedeutung der Triebe für einzelne klinische Strukturen zu beschreiben, hat sich die psychoanalytische Theorie weiterentwickelt und sich in dieser Entwicklung in unterschiedliche Schulen ausgeformt. Dabei sind manche Grundkonzepte, wie auch der Trieb, die am Anfang ganz selbstverständlich waren, in den Hintergrund geraten, ja, beinahe könnte man meinen, sie seien teilweise vergessen worden. Die heutige Sendung ist dem Trieb als einem solchen Grundkonzept der Psychoanalyse gewidmet. Anhand von Ausschnitten aus einem Vortrag von Susan Hehnen-Wolf, den sie im Frühjahr im Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse gehalten hat, werden Voraussetzungen, Konsequenzen, Fragen und Streitpunkte dargestellt, die sich mit einem Verständnis der Psychoanalyse als einer Triebtheorie verbinden. Anders als in den Anfängen der Psychoanalyse ist es keineswegs mehr so klar, dass das Sexuelle im Zentrum steht oder dass psychoanalytische Erklärungen von der Ökonomie von Triebenergien handeln. Das Ich, das Selbst, das Objekt, die Bindung, die Kastration oder auch der Narzissmus sind zu Brennpunkten der Entwicklung und auch der Diskussion geworden, die es dem Trieb bisweilen schwer gemacht haben, seine besondere Rolle in der Psychoanalyse behaupten zu können. Der Trieb steht nicht nur für die sexuelle Dimension der menschlichen Existenz, denn neben dem Skandal des Sexuellen bildet auch der Skandal des Todes den Fragehorizont, vor dem Freud triebtheoretische Überlegungen angestellt hat. Die Entwicklung seiner Triebtheorie hin zu einem Dualismus von Lebens- und Todestrieben hat zu vielen Kontroversen, auch Spaltungen innerhalb der Psychoanalyse und damit auch zur Schwächung eines triebtheoretischen Denkansatzes geführt. Susan Hehnen-Wolf ist ausgebildet in der Société Psychanalytique de Paris. Sie ist Mitglied der zur IPA gehörenden Société Belge de Psychanalyse, also der belgischen Gesellschaft für Psychoanalyse. Sie ist Professorin für klinische Psychologie an den Universitäten in Löwen und in Brüssel. Und an Publikationen sind zu nennen Im Land der Täter, Gespräche mit überlebenden Juden, 1994 in Frankfurt erschienen. Hehnen-Wolf ist sicher, dass es für die klinische Arbeit einen Unterschied macht, ob jemand mit der Bindungstheorie arbeitet oder mit den Postulaten der infantilen Sexualität. Hehnen-Wolf macht kein Hehl daraus, dass ihr die Theorie der infantilen Sexualität besonders wichtig ist. Dabei beruft sie sich auf Freud, der 1923 darstellt, was für ihn einen Psychoanalytiker ausmacht.
Freud hat 1923 geschrieben, die Annahme unbewusster seelischer Vorgänge, die Anerkennung der Lehre vom Widerstand und der Verdrängung, die Einschätzung der Sexualität und des Ödipuskomplexes sind die Hauptinhalte der Psychoanalyse und die Grundlagen ihrer Theorie. Und, so Freud weiter, wer sie nicht gut zu heißen vermag, sollte sich nicht zu den Psychoanalytikern zählen. Nun wissen wir, dass es nun kein Geheimnis ist, dass diese Definition längst nicht mehr alle Psychoanalytiker erfasst, vielleicht sogar nur noch eine Minderheit von Psychoanalytikern der ganzen Welt. Peter Fonagy stellte in der von der immerhin internationalen Psychoanalytischen Vereinigung herausgebrachten Schrift Identity, Gender and Sexuality fest, ich zitiere, es scheint, als gäbe es keinen Raum mehr für Sexualität in der Psychoanalyse. Wir sehen diese nicht mehr in allen Fällen als grundlegend an oder überhaupt noch als relevant für aktuelle Theoriebildung. Und er fährt fort, Psychosexualität wird heutzutage häufiger so gesehen, dass sie andere, nicht sexuelle, selbst- und objektbezogene Konflikte verdeckt als umgekehrt. Es gibt sicherlich keinen Zweifel an der Richtigkeit von Fonagys Feststellung, dass im Vergleich zur Freudschen Psychoanalyse das Thema der Sexualität und des sexuellen Konflikts in den zeitgenössischen Schriften wenig Platz einnimmt. Der sogenannte Skandal des Hysterischen mit dem entsprechenden innerpsychischen Konflikt zwischen sexuellem Wunsch und Über-Ich-Verbot ist in den metapsychologischen und klinischen Arbeiten abgelöst worden von der Konzentration auf Mängel in der Symbolisierungsfähigkeit des Analysanten. Deswegen natürlich auch die große Konzentration auf Autoren zum Beispiel wie Björn. In diesem Zusammenhang hat sich die Aufmerksamkeit auf die allerfrühesten Objekterfahrungen gerichtet, bei denen scheinbar die Sexualität keine Rolle spielt. Melanie Klein wird, was zunächst überraschen könnte, da von Psychosexualität in ihren Theorien durchaus die Rede war, als wichtige Wegbereiterin dieser Umorientierung angesehen. Und zwar, weil sie die Sexualität primär als Neuauflage der infantilen Beziehung zur Brust, als Frühform des Objekts angesehen und damit letztlich die infantile Sexualität der Objektbeziehung nachgeordnet hat. Der Freudschen Opposition von Lust und Unlust hat sie den Gegensatz von guter und böser Brust vorgezogen. Überdies hat sie mit ihrer Zentrierung auf archaische Ängste den Ödipuskomplex zugunsten der depressiven Position seiner bei Freud führenden strukturierenden Rolle entkleidet. Auch ihre Schüler und heute so einflussreichen Autoren wie Winnicott und Björn haben den Akzent von der Psychosexualität wegverlagert. Diesmal auf Interaktions- und Denkvorgänge im Hier und Jetzt der analytischen Sitzung. Die starke Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt geriet der Theorie zur infantilen Sexualität zum Nachteil, da diese spezifische Sexualität nur vor dem Hintergrund des komplizierten Zeitkonzepts der Nachträglichkeit erschlossen und schließlich sichtbar gemacht werden kann. Dazu bedarf es mehr als bloßer Beobachtung dessen, was aktuell in der Sitzung ausgedrückt wird, was von eminenten Analytikern wiederum zugunsten eines mehr empirisch scheinbar objektiver orientierten Vorgehens zurückgewiesen wird. André Green hat geschrieben, ich zitiere, es ist eindeutig, dass wir nicht in der Lage sind, direkt über das, was sich uns von der Couch aus präsentiert, die Bausteine oder Manifestationen von Sexualität und Destruktivität beobachten können. Im gleichen Sinne wendet Gilbert Dietkin, französischer Lehranalytiker, ein, ich zitiere, unter dem Vorwand, sich ausschließlich auf die Analyse des Hier und Jetzt zu konzentrieren, können viele Fallvorstellungen von Autoren, die sich im Prinzip auf die Freudsche Metapsychologie beziehen, keinerlei Anspielung mehr auf Triebe oder die unbewusste sexuelle Fantasie enthalten. Die Metapsychologie der Psychosexualität als Modell, um klinische Phänomene zu verstehen, die zuvor verwendete Modelle nicht erhellen konnten, gerät hier in den Hintergrund zugunsten von Beobachtung der Dynamik in der Sitzung. Es wäre auch zu fragen, meine ich, ob nicht eine implizite Vorstellung meint, im Hier und Jetzt der analytischen Situation mit dem erwachsenen Analysanten bilde sich bei entsprechender Regression die damalige frühkindliche traumatische Beziehungskonstellation mehr oder weniger getreu dem damaligen Erleben ab. Da diese frühen Erfahrungen aus einem Lebensabschnitt noch von vor einer ödipalen Konstellation stammen, seien sie nicht sexuell. Aber, ich zitiere noch einmal André Green, solche Vorstellungen sind Resultat, wenn man seine Patienten als Babys ansieht. Jedenfalls kann eine solche Konzeption ohne Freuds Konzept der Nachträglichkeit des analytischen Prozesses und der damit implizit einhergehenden Subjekttheorie auskommen. Ich erinnere noch, gemäß dem Konzept der Nachträglichkeit werden zunächst nicht sexuell erlebte Situationen, auch Traumata, unausweichlich nachträglich im Zuge von psychosexuellen Reifungsschritten, aber vor allen Dingen im Zuge von neuerlichen Erfahrungen sexualisiert. Und das natürlich spätestens in der Pubertät. Auch die Begrifflichkeit der zeitgenössischen Psychoanalyse zeugt von der generellen Entsexualisierung der psychoanalytischen Theorie. Aus dem, was früher eine ödipale Konstellation genannt wurde, ist heute Triangulierung geworden. Es handelt sich hierbei um einen häufig verwendeten metapsychologischen Begriff, also Triangulierung, bei dem der implizite psychosexuelle Bezug, anders als bei dem Begriff Ödipus, verloren gegangen. Die meisten der großen zeitgenössischen Arbeiten widmen sich den Grenzfällen bzw. Borderline-Patienten und deren die psychoanalytische Klinik herausfordernde Unfähigkeit zu fantasieren, das Objekt als Ganzes anzuerkennen und sich in einem ödipalen Dreieck zu situieren. Die Frage ist nun aber, ob die zeitgenössische Relativierung, die damit einhergeht, der ödipalen Ordnung, wenn man das mal so nennen will, und der klassischen Neurose notwendigerweise das Verschwinden psychosexueller Konzepte überhaupt aus der Psychoanalyse nach sich ziehen muss. Die Bindungstheorien mit ihrem besonderen Interesse für das Beziehungsgeschehen zwischen Mutter und Kind, oft sogar noch anhand von Säuglingsbeobachtungen überprüft, haben in den letzten Jahren großen Einfluss in der Psychoanalyse gewonnen und dazu beigetragen, die nicht beobachtbare, weil immer nachträglich erfolgende Sexualisierung vorangegangener Erfahrungen in den Hintergrund geraten zu lassen. Funagi bezeichnet diese Bewegungen fort von der Psychosexualität hin zur Bindungstheorie sogar als Paradigmenwechsel. Die historische Assoziation von Psychosexualität und der für die Objektbeziehungstheorie unakzeptablen Triebtheorie habe zum Auseinanderdividieren von Sexualität und Bindung beigetragen. Und, so meint weiterhin Funagi, in der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie sei Sexualität weitgehend von Erklärungen verdrängt worden, die sich auf die langfristigen Folgen der Verletzbarkeit und Abhängigkeit des menschlichen Infants konzentrierten. Nun gilt aber festzuhalten, so meine ich, dass das Trauma, mit dem die analytische Situation konfrontiert ist, zwar nicht immer sexuell ist, dessen Be- und Verarbeitung aber immer von der infantilen Sexualität, von deren libidinöser Plastizität und ihrer Polymorphie mitbestimmt ist. Das zu verzeichnende, weitgehende Verschwinden von Psychosexualität und Ödipuskomplex aus dem psychoanalytischen Diskurs hat nun manche theoretische Probleme wie vom Tisch geräumt, was ein Vorteil zu sein scheint. Ein Beispiel: Der Untergang des Ödipuskomplexes, also die Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil nach dem Verzicht auf den Besitz des Gegengeschlechtlichen, galt und gilt als Höhepunkt der infantilen Sexualität und Voraussetzung späterer erwachsener Heterosexualität. Dies ist eine theoretische Position, die die Psychoanalyse in den letzten Jahrzehnten mit der veränderten gesellschaftlichen Sicht auf die gelebte Sexualität in Bedrängnis gebracht hatte. Ganz besonders augenfällig bei der Bewertung der Homosexualität, die klassisch psychoanalytisch als Regression oder Fixierung an ein Stadium oder an Erlebensweisen aus der Zeit vor dem Untergang des Ödipuskomplexes angesehen wird, letztlich als Scheitern der ödipalen Rivalität, eingehend mit einer invertierten Identifikation mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Diese Einschätzung von Homosexualität wird heute von Psychoanalytikern im Bemühen um ein politically correct nur noch leise geäußert, bleibt aber wirkungsvoll, ganz besonders in der institutionellen psychoanalytischen Wirklichkeit. Natürlich insbesondere, was die Aufnahme und Zulassung von Kandidaten zur psychoanalytischen Ausbildung angeht. Die Eskamotierung des Ödipuskomplexes hat auch die psychoanalytische Debatte um die Homosexualität überflüssig gemacht. Auch das Unbehagen und die damit verbundene Debatte um die Triebtheorie scheinen nicht mehr auf dem Programm zu stehen. Freud hatte ja zunächst mit der Verführungstheorie den psychosexuellen Konflikt ins Zentrum der entstehenden Psychoanalyse gerückt und auch die spätere Aufgabe der Verführungstheorie, hatte daran nichts geändert, da die Fantasie zwar an die Stelle der vermeintlichen Verführungsrealität trat, der sexuelle Dreh- und Angelpunkt unbewusster Konflikte aber weiterhin zentral blieb. Und mit der Ausarbeitung der Trieblehre wurde die herausragende Bedeutung der Psychosexualität für die psychische Entwicklung metapsychologisch noch einmal fest als Kern der Freud'schen Theorie verankert.
Die Wäsche ist sauber, die Haare gekämmt, der Föhnsturm vorüber, die Lampe gehängt, das Sitzen ist fertig, die Kohlen verteilt, der Herzschlag beruhigt, die Zähne gefeilt, die Freude ist groß, es ist geschafft, der Kuchen im Ofen, die Suppe gemacht, die Ohren sind schläfrig, die Beine sind schlaff, die Hirne am Schaffen, die Münder ganz baff, die Schöne ist klein, die Große ist recht, der Morgen bringt Frohsinn, der Rose ist schlecht. Worte sind gesprochen mit pochendem Sinn, das Drama ist im Gange, die Bedeutung gering, das Kunststück ist schwierig, die Muse hat frei, das Wasser will raus, jetzt auch das geht vorbei, die Freude ist groß, es ist gelungen, die Liebe versöhnt und die Katze verschlungen, die Lüste sind aufgeweckt, das Blut pocht wie wild, die Fassung ist verloren, der Durst wird gestillt, das Buch ist geschrieben, der Tango getanzt, die Erbschaft geregelt, die Löcher gestanzt.
Freud nennt die Trieblehre unsere Mythologie. Das führt zu der grundsätzlichen Frage nach dem epistemologischen Status des Triebs. Jacques Lacan lehnt den Begriff Mythos ab, wenn er vom Trieb spricht in seinem Seminar über die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Freud spreche ja auch von Konvention, die Rede vom Trieb als eine Übereinkunft zwischen den Sprechern. Das gefällt Lacan besser. Lacans eigener Ausdruck ist aber weder Konvention noch Mythos, sondern Fiktion. Da schließen sich zwei Assoziationen an, nämlich die Täuschung im Sinne einer Einbildung, aber auch die Erfindung. Beides sind Bedeutungen, die mit dem Ausdruck Fiktion zusammenhängen. Wenn Lacan von den Trieben als einer Fiktion spricht, würdigt er einerseits Freuds Erfindungsgeist, setzt sich aber gleichzeitig von einer triebtheoretischen Lesart der Psychoanalyse auch ab. Triebe haben etwas Täuschendes. Sie für etwas in der Realität Gegebenes zu halten, hieße, sich täuschen zu lassen. Können wir Triebe sehen? Können wir sie schmecken oder hören? Lassen sie sich berühren? Wenn Freud sagt, dass Triebe etwas Mythisches haben, so spricht er dieses Moment an. Triebe sind uns nur indirekt zugänglich. Wir haben es mit ihren Repräsentanten zu tun. Triebe gibt es nur dort, wo wir mit der Sprache und insofern auf gewisse Weise gar nicht hinreichen. Freuds Trieblehre ist ein uneinheitliches Gebilde. Er hat sie wie sein gesamtes theoretisches Werkzeug im Lauf der Zeit entwickelt und modifiziert. Ganz früh etwa bringt er in seinem Manuskript G die Melancholie mit einer Trauer darüber in Verbindung, dass Libido, Triebenergie, verloren gegangen ist. Ein Libidoverlust droht, so Freud in dem Manuskript G, bei Masturbation. Freud unterscheidet in einem ersten Schritt auf andere gerichtete Sexualtriebe von Selbsterhaltungstrieben, wie sie sich im Hunger, im Durst, in der Müdigkeit äußern. Selbsterhaltungstriebe richten sich auf die eigene Person. Diese Unterscheidung wird ihm fraglich, als er 1914 in seinen Arbeiten zum Narzissmus entdeckt, dass Sexualtriebe nicht nur auf andere, sondern auch auf die eigene Person gerichtet sein können. Die Unterscheidung in Selbsterhaltungstriebe und Sexualtriebe lässt er in den folgenden Jahren daher mehr und mehr fallen, zugunsten eines anderen Dualismus, nämlich der Gegenüberstellung von Lebens- und Todestrieben.
Nun wissen wir, dass insbesondere die Triebtheorie verantwortlich für die Abspaltungen innerhalb der psychoanalytischen Pioniergeneration war. Der Bruch Freuds mit Carl Gustav Jung, mit Alfred Adler und anderen war in erster Linie Folge der Auseinandersetzungen um die Trieblehre. Und bei näherer Hinsicht kann man eigentlich sagen, dass die Entzweiung zwischen Ferengi und Freud auch in dem Sinne damit zusammenhängt, weil Ferengi das Konzept der Nachträglichkeit nicht in seine Traumaterie aufgenommen hat. Seitdem, also seit den Konflikten in der Pioniergeneration, haben sich viele Strömungen in der postfreudianischen Psychoanalyse ebenfalls von der Triebtheorie mehr oder weniger eingestanden verabschiedet. Etwa hat die amerikanische Ich-Psychologie das Konzept einer konfliktfreien Zone im Ich entwickelt, die einer Resexualisierung entgehen könnte. Heinz Kohut war einflussreicher Kritiker der Triebtheorie in den 70er Jahren. Merton Gill verwarf die Triebtheorie explizit als Naturwissenschaft, wie er sagte, und meinte, die Psychoanalyse müsse hermeneutisch orientierte Humanwissenschaft sein. In der frankophonen Psychoanalyse, so meine ich, machte Lacan der Triebtheorie das Leben schwer, auch wenn er diese zu den Grundkonzepten der Psychoanalyse zählte. Aber da seiner Lehre nach das Unbewusste wie eine Sprache organisiert ist und sich in Form des Buchstaben zeige, wie er sagt, ist das Spiel der Signifikanten immer determinierender geworden. Hat den innerpsychischen topischen Konflikt sowie die ökonomischen Bausteine des psychischen Geschehens in den Hintergrund geraten lassen und den freudschen Triebantagonismus, also Eros und Todestrieb, in der Opposition von, wie er sagt, imaginärem, symbolischem und dem Realen aufgehen lassen. Es besteht nun kein Zweifel daran, dass die Erklärung psychischer Befindlichkeit aus den Interaktionserfahrungen des Kindes, erforscht mittels Säuglings- und Kindbeobachtung, akademisch-wissenschaftlich gesehen wesentlich zufriedenstellender, da einer Mikrosoziologie vergleichbar ist, als wenn man sich auf die Triebtheorie bezieht. Freud selbst hatte die von ihm ausgemachten Triebe, ja, wie wir alle wissen, als mythische Wesen großartig in ihrer Unbestimmtheit bezeichnet. Nun hatte er aber mit seiner dualistischen Theorie, nach der sich im Subjekt drängende Kräfte einander gegenüberstehen, sich gar widersprechen, im Menschen einen Konflikt lokalisiert, der diesen strukturell der Unzufriedenheit ausliefert. Die Verfechter der Triebtheorie sehen hier ein entscheidendes Element, welches die Psychoanalyse zu einer kritischen Wissenschaft mache, und sie argumentieren, dass viele Phänomene menschlicher Existenz, insbesondere die vom Instinkt weitestgehend unabhängige menschliche Sexualität, ohne die Triebtheorie nicht verstehbar wären, wie auch nicht bestimmte Formen der Destruktivität oder etwa das, was man libidinösen Aufbruch nennen könnte, das heißt nach außen drängende sexuelle Besetzungsenergie trägt dann den Sieg über die bestehende Bindung bzw. den Bindungswunsch hinweg. Der dynamische Sexualtrieb operiert dann zu Ungunsten der Autokonversation. Insofern, so die Verfechter der Triebtheorie, habe der Triebkonflikt einen dynamischen, letztlich subversiven, weil potenziell alles widersprüchlich sexualisierenden Charakter und unterlaufe immer wieder kulturell vermittelte, internalisierte Repression, auch die zum verordneten Glücklichsein. Freud hatte aus seinen Theorien zur infantilen Sexualität abgeleitet, dass die menschliche Sexualität strukturell unbefriedigend sein muss. Ich komme darauf noch zurück. Was angesichts des zeitgenössischen, allgegenwärtigen Diktats erfüllter Sexualität eine wichtige kritische Botschaft sein könnte. Aber heute ist das Herzstück der zeitgenössischen Psychoanalyse nicht mehr das psychosexuelle Geschehen. Das Object-Seeking, wie es bei Fairbairn heißt, scheint das Pleasure-Seeking gänzlich ersetzt zu haben.
Otto Fenichel, ein Anhänger triebtheoretischer Erklärungen, kritisiert die Todestriebhypothese. Fenichel meint, Triebe und ihre Einteilung hätten lediglich heuristischen Wert. Das erinnert an Lacans These von den Trieben als einer Fiktion. Fenichel hält es für möglich, so viele Triebarten einzuführen, wie man wolle. Denn es ist nicht beweisbar, wie viele Triebe es gibt. Die Frage ist vielmehr, wie viele Triebarten angenommen werden sollen, um ein möglichst widerspruchsfreies Erfassen seelischer Zustände zu erlauben. Für Fenichel steht die Psychoanalyse der Biologie nahe. Sie fasst das Seelenleben als einen Spezialfall von Leben überhaupt auf, sagt Fenichel. Der Trieb ist Hinweis, Platzhalter, Zeichen dafür, dass unser Leben mit dem Biologischen zusammenhängt. Daher ist es für Fenichel sinnvoll, festzuhalten an Freuds Definition, das Triebbedürfnis ist die Arbeitsanforderung, die vom somatischen an den psychischen Apparat gestellt wird. Das psychische System wird erregt, die Erregung wird abgeführt, es kommt dadurch zu einer Entspannung an der Triebquelle. In Freuds Konzeption des Todestriebs entsteht, was diese Annahme betrifft, ein Widerspruch, auf den Fenichel hinweist. Denn Freud führt einen zweiten Grundsatz ein. Zitat Freud: Ein Trieb wäre also ein dem belebten organischen innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, welchen dies Belebte unter dem Einflusse äußerer Störungskräfte aufgeben musste, eine Art von organischer Elastizität oder, wenn man will, die Äußerung der Trägheit im organischen Leben. Zitat Ende. Nicht die Entspannung an der Triebquelle mit Hilfe einer Triebregung, sondern eine Art Triebruhe, welche im Hintergrund regulierend wirkt. Das ist die Gegenrichtung. Trieb bedeutet in diesem Zusammenhang nicht mehr nur Erregung, sondern ebenso sehr Beruhigung. Das geht sich für Fenichel nicht aus. Im Unterschied zu vielen anderen Analytikern haben Melanie Klein und Jacques Lacan die Todestriebe dennoch aufgegriffen. Sie haben sich nicht beeindrucken lassen von Wilhelm Reichs Befürchtung, die Todestriebhypothese könnte zu einer Naturalisierung der Aggression führen, die dann nicht weiter zu analysieren, sondern als gleichsam biologisches Phänomen hinzunehmen sei. Sie haben sich nicht daran gestört, dass den Todestrieben eine unmittelbare Evidenz abgeht, weil jeder Prozess der Zerstörung auch mit Lust und daher Libido einhergeht. Freud hat diesbezüglich übrigens das Konzept der Triebmischung und Triebentmischung forciert. Aggression bringt er letztlich nicht mit dem Todestrieb, sondern mit einer Triebentmischung in Verbindung. Die aktuelle innerpsychoanalytische Diskussion ist allerdings nicht der Frage nach Freuds Triebdualismus gewidmet. Es geht nicht um die Bedeutung der Todestriebe, sondern generell um die Bedeutung der Triebe als solche. Haben Bilder von Energien, die fließen, stehen oder stauen, heute noch genug Überzeugungskraft? Oder werden sie gerade deswegen nicht mehr verwendet, weil sie mit einer Dimension konfrontieren, die den allgegenwärtigen Wünschen nach Kontrolle und Sicherheit allzu sehr entgegenstehen?
Ich sagte ja schon, die tiefgreifenden zeitgenössischen Veränderungen von sexuellem Verhalten haben die Psychoanalyse in Bedrängnis gebracht. Anders als Ende des 19. Jahrhunderts kann heute von sexueller Hemmung scheinbar kaum noch gesprochen werden. Sexualität ist allgegenwärtig wie nie zuvor, wir wissen das alle, in Form von Reklame, Spams, Pornografie, Prostitution. Und Monogamie, Treue oder Sexualscham sind im Großen und Ganzen im Rückgang begriffene Haltungen und Werte. Nicht traditionelle Formen von Sexualität sind zur selben Zeit zunehmend banalisiert und entpathologisiert worden, ganz besonders die Homosexualität und die Promiskuität, ob heterosexuell oder homosexuell, aber auch Sadomasochismus, Exhibitionismus, Travestie und, wie wir alle wissen, sogar die Transsexualität. Wer zeigt heute noch seinen Penis im Stadtpark oder in der Straßenbahn, um Frauen zu erschrecken? Diese Perversion, in Anführungsstrichen, scheint, wie auch andere, in neuen Formen der Sexualität aufzugehen, die in den Sexualwissenschaften einfach nur noch Neosexualitäten genannt werden. Und die traditionelle Unterscheidung zwischen Heterosexualität, Homosexualität, Perversion verschiebt sich heute in Richtung normale Sexualität, egal ob hetero oder homosexuell, Neosexualitäten, Perversion. Wobei letztere, wenn überhaupt, vor allem wegen ihres eventuellen Suchtcharakters, als behandlungsbedürftig angesehen wird. Die Sozialwissenschaften lassen keinen Zweifel daran, dass eine signifikante Entwicklung vorliegt. Seit der Auseinanderdividierung von Fortpflanzung und Sexualität kennen wir reine Sexualität, Sexualität pur, die zu nichts anderem diene als ihrer eigenen, lustvollen Realisierung. Dem korreliert die reine Beziehung, Beziehung pur, das heißt frei etwa von ökonomischen oder familienplanerischen Funktionen. Allein das Wollen scheint die Individuen zusammenzuführen. Jeder ist frei, mit einem Partner seiner Wahl zu sein, ohne grundsätzliche Bedingungen hinsichtlich Geschlechtszugehörigkeit oder Dauer der Verbindung. Und die Entscheidung zum Alleinleben ist nur noch eine Lebensform unter anderem. Verbote und Tabus stehen solchem individuellen Wollen immer weniger entgegen. In den letzten Jahrzehnten hat die öffentlich zur Schau gestellte Sexualität Formen angenommen, die aus psychoanalytischer Perspektive als prägenital, das heißt auf Vorlust orientiert und polymorph pervers qualifiziert werden. Freie, enthüllte Körper zeigen sich, gefallen sich in narzisstisch getöntem Exhibitionismus, verführen, ohne jedoch unbedingt auf eine genitale Objektbindung zu zielen. Zeitgenössische Psychoanalytiker, und soweit ich überblicke, ohne Ausnahme, sehen diese Entwicklung mit einiger Wertung, um nicht zu sagen Abwertung, wie etwa Jean Cornu, ehemaliger Vorsitzender der Pariser Gesellschaft für Psychoanalyse. Er schreibt, man muss bemerken, dass die Überbesetzung von Lust ganz allgemein, von Liebesgefühl, von Körper, von Partialtrieb zum Nachteil der Sexualität im eigentlichen Sinne vor sich geht. Die erotische Betonung des Oralen, des Analen und vor allem des Phallischen induziert eine Verdrängung des Genitalsexuellen und der damit einhergehenden Vorstellungen und Fantasien, die es erst zu dem machen, was es ist. Die Frau in ihrer Sex-Appeal-Unterwäsche, die die Werbung auf ihren Plakaten erigiert, ist ein herrliches, phallisches Objekt, exhibiert und erobernd. Es besänftigt sicherlich jeglichen Penisneid bei Frauen und gibt Männern Rückversicherung hinsichtlich der möglichen weiblichen Kastration. Und noch eine andere französische Lehranalytikerin, Dominique Bourdin, schreibt, die Exhibierung des Körpers entspricht einem Präsexuellen aus der Zeit vor dem ödipalen Verbot und noch vor einer klaren Bewusstwerdung des Geschlechtsunterschieds. Die Exhibierung des makellosen, komplexfreien Körpers entspricht den frühesten Stadien der infantilen Sexualität, wo das Kind noch polymorph pervers ist, mit dem dafür typischen Spiel der noch nicht zielgerichteten und noch nicht dem Körper, dem eigenen oder dem des anderen zugeordneten Partialtriebe. Ebenso wenig wie es über einen Narzissmus im Sinne eines konstituierten Selbstbildes verfügte oder über eine Vorstellung vom anderen als Person. Soweit Bourdin. Diese deskriptiv, zweifellos richtigen Analysen der öffentlich exhibierten Sexualität spiegeln gleichzeitig die Überzeugung, dass genitale Sexualität sexueller sei als prägenitale Sexualität. Das Sexuelle, so hieß es ja, sei verleugnet, wenn es nicht auf die Genitalität zielt. Implizit wird die prägenitale Sexualität als nicht eigentlich sexuell betrachtet. Und zwar infolge dieser Entkoppelung von prägenitaler und genitaler Sexualität. Und hier sehen wir eine tendenziell normative Einschätzung genitaler Sexualität, die bei Freud selbst mit seinem Primat der Genitalzonen, wie es ja bei ihm hieß, potenziell angelegt war. Dies erscheint, so meine ich, bei näherer Hinsicht problematisch. Zunächst sei angemerkt, dass das prägenitale Erleben gerade angesichts der notwendigen Konflikthaftigkeit menschlicher genitaler Sexualität, ja deren struktureller Unbefriedigtheit, nach Freud, in seiner Bedeutung überhaupt nicht genug herausgestrichen werden kann. Freud selbst hat daran jedenfalls keinen Zweifel gelassen. Er hat ja immer wieder die Wichtigkeit der Prägenitalität betont. Er schreibt, in den frühen Phasen gehen die einzelnen Partialtriebe unabhängig voneinander auf Lusterwerb aus. Die volle Organisation wird erst durch die Pubertät erreicht. Dann hat sich ein Zustand hergestellt, in dem erstens manche frühere Libido-Besetzungen erhalten geblieben sind, zweitens andere in die Sexualfunktion aufgenommen werden als vorbereitende, unterstützende Akte, deren Befriedigung die sogenannte Vorlust ergibt. Drittens, andere Strebungen von der Organisation ausgeschlossen werden, entweder überhaupt unterdrückt, verdrängt werden oder eine andere Verwendung im Ich erfahren, Charakterzüge bilden, Sublimierungen mit Zielverschiebungen erleiden. Das heißt, in jede genitale Erfahrung des Erwachsenen fließen vorangegangene Prägenitale zu unterschiedlichen Lebenszeiten gewonnene Befriedigungsmöglichkeiten ein. Und nach Freud nähren sich viele Haltungen und Eigenschaften des Menschen nicht aus der Sublimierung genitaler Sexualität, sondern aus der infantiler Sexualbestrebungen, wie etwa Beispiele von Freud: Neugier, Geiz, Großzügigkeit, Scham, schöpferisches Handeln. Die genitale Sexualität, so Freud, ziele auf die Erhaltung der Gattung, sei aber im Zuge zunehmender Zivilisationsschritte im Rückgang begriffen. Freud schreibt: Das Sexualleben des Kulturmenschen ist doch schwer geschädigt. Es macht mitunter den Eindruck einer in Rückbildung befindlichen Funktion, wie unser Gebiss und unsere Kopfhaare als Organe zu sein scheinen. Man hat wahrscheinlich ein Recht anzunehmen, dass seine Bedeutung als Quelle von Glücksempfindungen, also in der Erfüllung unseres Lebenszwecks, empfindlich nachgelassen hat. Manchmal glaubt man zu erkennen, es sei nicht allein der Druck der Kultur, sondern etwas am Wesen der Funktion selbst versage uns die volle Befriedigung und dränge uns auf andere Wege. Und was verdirbt sozusagen die volle Befriedigung? Natürlich die prägenitale Sexualität, die sich immer wieder subversiv in die genitale Sexualität einmischt. Und Freud weiter, der Gipfel von allem, schreibt: Auch die uneingeschränkte sexuelle Freiheit von Anfang an führt zu keinem besseren Ergebnis. Es ist leicht festzustellen, dass der psychische Wert des Liebesbedürfnisses sofort sinkt, sobald ihm die Befriedigung bequem gemacht wird. Es bedarf eines Hindernisses, um die Libido in die Höhe zu treiben. Und wo die natürlichen Hindernisse gegen die Befriedigung nicht ausreichen, haben die Menschen zu allen Zeiten konventionell eingeschaltet, um die Liebe genießen zu können. Vor allem natürlich die Religion. Heute sind die objektiven, deswegen haben die Priester ja wahrscheinlich doch so ein erfülltes Sexualleben. Heute sind die objektiven, ja, die denken ja nur daran. Heute sind die objektiven Hindernisse niedrig geworden. Die Verhütung ungewollter Schwangerschaft ist im Prinzip möglich, die sexuelle Freiheit fast grenzenlos. Was treibt die Libido noch in die Höhe? Wo oder wie kann Luststeigerung durch Überschreitung äußerer und oder innerer Verbote erreicht werden?
Drehen, drehen, Purzelbaum, schmieren, schmieren wie ne Sau, kratzen, kratzen diese Katze, schmatzen, schmatzen die Matratze, schaufeln, schaufeln den Schlamassel, pflanzen, pflanzen die Haras, pflegen, pflegen Petersilie, stutzen, stutzen die Fossi. Schmettern die Omeletten, saugen, saugen wie Koteletten, hüpfen, hüpfen die Hormone, Väter, Väter, die Melone. Drehen, drehen, Purzelbau, schmieren, schmieren wie eine Sau, grasen, grasen diesen Rasen, nacker, nacker, Niereblasen, flitzen, flitzen, groß, Ebel, Sonntagsschuhe, Sprudel, Sprudel, Seelenruhe. Musik.
den Eulen Sahne dort. Fliegen, fliegen diese Ziegen, schweben, schweben, meine Lieben.
Jetzt die Frage, was hat sich in der psychoanalytischen Praxis infolge der öffentlichen Allgegenwärtigkeit von Sexualität geändert? Nach meiner eigenen klinischen Erfahrung sowie meinem Eindruck hinsichtlich der zahlreichen Fallvorstellungen, die ich auf nationalen und internationalen Kongressen gehört habe und höre, scheint das Thema genitales Sexualleben in Psychoanalysen außer der Erwähnung eines vollzogenen Geschlechtsverkehrs nicht häufiger angeschnitten zu werden als vor 100 Jahren. Bereits in den Studien über Hysterie hatte Freud bemerkt, dass Patienten nur selten auf Sexuelles zu sprechen kommen. Dies kann bei näherem Hinsehen nicht erstaunen, da intensives sexuelles Erleben jenseits von Sprache geschieht. Man muss ja nur versuchen, seinen Orgasmus in Worte zu fassen, um sich stottern zu sehen. Desgleichen sind auch die Fantasien um die Urszene ganz besonders schwer in den Sekundärprozess einzubeziehen. Es hat sich in diesem Zusammenhang vielleicht weniger geändert, als man glauben möchte. Und mir scheint hier wichtig, die Verwirrung zwischen der infantilen Sexualität und der gelebten Sexualität des Erwachsenen auch unter Psychoanalytikern hervorzuheben. Leicht wird die gelebte Sexualität verwechselt mit dem, was die Psychoanalyse von ihrer Konzeption des Subjekts her zuallererst interessiert, nämlich die infantile Sexualität und deren Bedeutung für das psychosexuelle Schicksal des Erwachsenen. Während das Sexualleben der Erwachsenen Objekt der Humanwissenschaften ist oder der Sexualwissenschaften, ist die infantile Sexualität das des Psychoanalytikers. Eine tiefgehende Psychoanalyse und was diese unter Umständen an erheblicher psychischer Veränderung mit sich bringt, kann stattfinden, ohne dass von dem genitalen Sexualleben des Patienten die Rede ist. Infantile Sexualität ist in allererster Linie autoerotische Sexualität. Das Kind will berührt werden oder berührt sich, etwa durch Bewegung, selbst. Mit dem aktuellen, ganz besonderen Interesse der Psychoanalyse für narzisstische Problematiken ist aber der spezifische sexuelle Kern des Narzissmus, die Autoerotik nämlich, nicht in den Mittelpunkt des Interesses geraten. Vielmehr ist es paradoxerweise zu einer Entkoppelung von Narzissmus und Autoerotismus gekommen.
Spiegel und sie greift nach dem Glas. Sie nimmt einen Schluck und küsst sich im Spiegel. Sie lacht hell auf und schreitet weiter das Grammophon. Das dreht sie lauter, sie guckt nochmals in den Spiegel. Sie erblickt sich darin und erkennt sich wieder. Sie lacht glucks und nimmt gluck noch einen Schluck. Dann dreht sie weiter und gibt sich einen Kuss. Oh Jolanda, wie bist du? Das Grammophon spielt von alleine weiter. Sie setzt sich hin und zieht die Schuhe aus. Dann dreht sie wieder vor dem Spiegel, lacht hell auf. Oh Jolanda, wie bist du schön? Oh Jolanda, wie bist du fesch? Oh Jolanda, lass die Lippen glänzen. Oh Jolanda, du bist so heiß. Thank you. Kleider fallen. Oh, Jolanda, du bist so heiß. Really hot. Die Hose zu eng und der Schüpp zu weit. Die Socken alt, sie lacht im Spiegel. Sie nimmt einen Schluck und dreht sich wieder. Die Socken, die fliegen und die Unterhose fällt. Das Grammophon, das dreht sie noch lauter. Sie setzt sich hin und öffnet die Haare. Sie nimmt einen Schluck und sinkt ins Bett. Sie sinkt in Schlaf und schläft wie ein Brett.
Und zum Glück ist Jolanda ganz alleine zu Haus. Und zum Glück träumt ihr Häuschen ganz alleine.
Skaphonis, ein kanadischer Psychoanalytiker, schreibt, es ist inzwischen unter Psychoanalytikern recht verbreitet, zwischen sogenannten klassischen Neurosen zu unterscheiden, bei denen das unbewusste Sexuelle im Zentrum der psychischen Problematik sei, und einer Klinik, bei der eine narzisstische Problematik dominiere, und zwar im entsexualisierten Sinn des Begriffs. Die Pathologien in diesem Zusammenhang seien eher um einen Mangelzustand als einen Konflikt organisiert, wobei für den Letzteren das sexuell Triebhafte kennzeichnet sei. Unzählige Arbeiten zur Problematik narzisstischer Persönlichkeitsstörungen und Borderline-Geschehen kommen ohne jeden Bezug auf die zugrunde liegenden sexuellen Regungen aus. Dabei heißt es doch bei Freud, als er das wichtige Konzept vom Narzissmus einführte, das Ich findet sich ursprünglich zu allem Anfang des Seelenlebens triebbesetzt und zum Teil fähig, seine Triebe an sich selbst zu befriedigen. Und weiter, wir heißen diesen Zustand den des Narzissmus, die Befriedigungsmöglichkeit, die autoerotische. Autoerotismus ist nach Freud, wenn einzelne Partialtriebe, jeder für sich, ihre Lustbefriedigung am eigenen Leibe suchen. Für den Narzissmus sei kennzeichnend, dass die Libido, die wir an den Objekten haftend finden, die der Ausdruck eines Bestrebens ist, an diesen Objekten eine Befriedigung zu gewinnen, auch von diesen Objekten ablassen und an ihrer Stadt das eigene Ich setzen kann. Wenn es eine solche Fixierung der Libido an den eigenen Leib und die eigene Person anstatt an ein Objekt gibt, so kann dies kein ausnahmsweises und kein geringfügiges Vorkommnis sein. Und weiter Freud, man musste sich ja aus der Entwicklungsgeschichte der Objektlibido daran erinnern, dass viele Sexualtriebe sich anfänglich am eigenen Körper, wie wir sagen, autoerotisch befriedigen. So war also der Autoerotismus die Sexualbetätigung des narzisstischen Stadiums der Libido-Unterbringung. Freud denkt Narzissmus, wir sehen das hier, nicht losgelöst von der autoerotischen Sexualbetätigung. Und er hat den Narzissmus auch nicht den Trieben gegenübergestellt. Noch einmal, wenn die Bindung von Libido im Ich, dem Sexuellen, auch eine andere libidinöse Ordnung auferlegt, als wenn es um frei zirkulierende Triebe geht, so gilt doch auch, dass das Sexuelle immer primär ist. Die narzisstische Lust am eigenen Funktionieren, Funktionslust, ist davon beispielsweise beredter Ausdruck. Und wir wollen ja oft in der analytischen Sitzung mit unseren Patienten auch dahin kommen, dass die Patienten mit viel größerer Freiheit ihre Gefühle, ihre Gedanken ausdrücken und sozusagen auch Lust am eigenen Funktionieren auch in der analytischen Sitzung entwickeln können. Und das Fehlen solcher Funktionslust ist nicht einfach auf Depression und mangelnde Symbolisierungsfähigkeit zurückzuführen, sondern könnte oft Kern eben dieser sein. Die Funktionslust praktisch als eine sublimierte autoerotische Tätigkeit. Wir hätten es dann mit einem sexuellen Problem im Rahmen einer narzisstischen Konfiguration zu tun. Freud folgend kann man feststellen, dass Mangel und Abwesenheit des Objekts doch überhaupt die Wurzeln für zunächst autoerotische psychosexuelle Aktivität sind. Und man kann fragen, ob Abwesenheit als mangelndes Holding nicht gerade deshalb so pathogen ist, weil sie das Kind der Erregung und den inneren Angriffen durch den Sexualtrieb besonders ungeschützt aussetzt.
Thank you. weichen Sumpf. Kein Licht, nur Nebel, macht alles dumpf. Schreie der Hunde dringen ans Ohr. Kraniche, die singen, kommen.
Das waren die philosophischen Brocken. Sie waren einem Blick auf das Schicksal der Triebtheorie in der gegenwärtigen Psychoanalyse gewidmet. Einerseits sind dabei Diskussionen angesprochen, die zwischen verschiedenen psychoanalytischen Schulen geführt werden. Susan Hähnen-Wolf hat das in ihrem Vortrag deutlich gemacht. Andererseits wurde in dieser Sendung auf eine frühe Diskussion der Freud'schen Trieblehre angespielt, nämlich auf die Frage nach der Notwendigkeit der Annahme von Todestrieben. Diese Diskussion wird in kulturwissenschaftlichen und ästhetischen Rezeptionen der Psychoanalyse immer wieder aufgerufen, zuletzt etwa von Jacques Rancière in seinem Text über das ästhetische Unbewusste. Wir sind damit an das Ende der heutigen Sendung angekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi. Die Musik in dieser Sendung stammt von der Schweizer Gruppe Les Reines Prochaines, von ihren CDs Le Cœur en Beurre und Protest und Vasen.